Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ja, das ist Bern einfach spezial auf eine Art, und zwar aus Murgarten. Murgarten, der legendäre Ort, wo man nicht genau weiss, wo die Schlacht war, im Jahr 1315. Im Kanton Schweiz, der Dominik Feuss ist natürlich ein eingefleischter Schweizer. Er weiss alles über Murgarten, und wir wollen heute einfach so, weil wir gefunden haben, jetzt gestern haben die Franzosen ihren Nationalviertag gehabt. Jetzt haben wir gedacht, jetzt müssen wir unseren Nationalviertag bringen. Das ist nämlich wirklich 1315. Dominik, was gibt es zu sagen zum Murgarten?
Ja, also zuerst muss man natürlich klar sagen, allen Zuger, es tut mir leid, die Schlacht hat auf Schweizer Boden stattgefunden. Das ist ja der grosse Streit zwischen Zug und Schweiz. Es gibt auch zwei Schlachtdenkmäler. Das eine ist die Schlachtkapelle, die ist aber uralt und natürlich die echte auf Schweizer Boden. Und 1908 hat man dann noch so ein furchtbar wüstes Schlachtdenkmal auf Zugerboden errichtet. Die Schweizer sind so hässig gewesen, dass sie an der Eröffnung nicht einmal eine Delegation geschickt haben. Sie sagten, das ist alles Fake, die Zuger tun jetzt etwas für sich beanspruchen, was es gar nicht gibt. Aber zurück zu der eigentlichen Schlacht. 15. November ist das Datum 1315, das muss man sich merken, es ist so ein bisschen es ist eigentlich die erste grosse Auseinandersetzung zwischen Habsburg und der Schweiz, der Schweiz mit Y. Es haben ein paar Urner auch daran teilgenommen, heisst sie in der ersten Chronik, wo ein Jahr später dann erschienen ist, wo aber nicht viel steht, wo eigentlich nur drin steht, dass ein unbedeutendes Volk hat sich erhoben gegen Fürst oder gegen die Oberen. Und das ist, glaube ich, schon das Motiv, oder, wo wichtig ist. Es ist, letztlich sind es Bauern, die gegen Fürsten, gegen Ritter kämpfen. Der Herzog Leopold, der Brüder vom König Friedrich, zieht eigentlich im ganzen süddeutschen Raum so ein bisschen Ritter zusammen. Auch aus Luzern, auch aus Zug, oder, muss man schon sagen, aus Zürich und so weiter, aus dem süddeutschen Raum, also auch rechtsrheinisch und so weiter, und macht eine Strafaktion gegen die Schweizer, die seit einiger Zeit, mindestens ein Jahr, in einem Grenzstreit, in einem Markenstreit mit einem Kloster Einsiedeln stehen. Und Kloster Einsiedeln ist unter Schutz von Habsburg. Und das Fatale finde ich, jetzt kann ich in der Vorbereitung zu einer Sendung nochmal ein bisschen Quellen gelesen, oder? Die Ritter, insbesondere der Leopold, hat natürlich das Gefühl, ja, wir gehen gar nicht in den Krieg. Es ist eine Strafaktion, wir tun irgendwie ein paar Dörfer oder Höfe abbrennen und irgendwie die Kühe mitnehmen oder weiß auch nicht was noch, stellen. Wir sind ja Fürsten. Also Ritter kämpfen nur gegen Ritter. Und die Schlacht ist natürlich dann etwas anderes. Es ist auch keine richtige Schlacht, es ist ein Überfall an einer engen Stelle, wo der Weg zwischen Berg und See vermutlich ist und so. Und es ist eigentlich keine richtige Feldschlacht, das ist dann erst bei Sempach so. Aber es ist gleich verrückt, wie die Ritter eigentlich wirklich auf die Nüsse bekommen und das gar nicht erwartet und dann auch zurückflüchtet. Und es gibt ein riesiges Stunk, offenbar, mehr später dann. Ich kann meine Chronik lesen.
Jetzt eben, du bist ja Schweizer und kennst dich aus dort. Wieso weiss man nicht genau, wo die Schlacht war? Ist das nicht offensichtlich von der Topografie her?
Ja, es ist halt, die Topografie, die ist nicht an einem Ort nur so, sondern es ist, ja, ich habe jetzt nicht mehr genau in Erinnerung, wie gross der Teil ist, aber eben ein Teil ist auf Zugerboden oder wo schon der See und die Hügel, wo es eben gegen Richtung ostwärts raufgeht, das ist noch Zug. Es ist, ich glaube, es ist mehr als 2 Kilometer. Es heisst auch in gewissen Chroniken, die aber dann relativ älter sind, dass sich oder das ganze Heer hat sich in die Länge gezogen, in so eine Einer-Zweier-Reihe. Und darum ist auch der Überraschungsangriff gelungen. Wir haben auch zugewartet, bis wirklich zuvorderst vorne, wo wirklich die Streitmacht ist sozusagen wie hierarchisch gestaffelt gelaufen. Zuvorderst die Grössten, die Wichtigsten, der Leopold und sein Gefolge und dann sozusagen immer weniger Wichtige, weiterhin dann auch noch Fussvolk und so, bis die an eine Befestigung gekommen sind und dann hat man losgelassen. Einerseits hat man Ross mit Felsen oder mit so Faust oder ein bisschen grösseres Faust, grosse Steine, hat man die gescheucht, sodass sie eben wild geworden sind und auch umgekehrt sind. Und das andere muss offenbar wirklich auch Felsbrocken und Baumstämme, das wird zwar von gewissen Historikern angezweifelt, aber das muss auch eine Rolle gespielt haben, dass die, und das sieht man auch, wenn man dort ist, oder, dass das dort von Osten her wirklich durch eine gute Variante ist, um so letztlich ein Bauern, die eigentlich nicht Waffen haben wie Sand am Meer, sondern die sich halt irgendwie mit dem wehren müssen, eben mit Hilfe der Topografie und mit Hilfe von Steinen und Baumstämmen.
Jetzt ist es ja so, dass die Überlieferung ist noch relativ schwierig oder nicht schwierig. Es gibt eine Quelle, die wichtig ist, vom Johannes von Winterthur. Die ist aber erst nach der Schlacht entstanden, ab 1340. Genau kann man sie nicht datieren. Jetzt, aus dem heraus ist noch ein kleiner Historikerstreit entstanden, den wir vielleicht gegen den Schluss mal diskutieren können. Weil eigentlich das Wichtige ist es mal einfach die welthistorische Bedeutung. Und ich sage es wirklich echt, wirklich, es ist welthistorisch. Weil was die Leute sicher falsch sehen, das ist nicht ein Kampf gewesen von der Schweiz gegen Österreich oder von der Schweiz gegen Habsburg. Nein, es ist eben dort, wie du richtig sagst, es ist eigentlich, wenn man wirklich will, das ein bisschen marxistisch beschreiben, es ist ein Klassenkonflikt gewesen. Man hat wirklich den Adel gehabt, also die Habsburger sind ja die Schutzherren gewesen vom Kloster Einsiedeln. Die Schweizer sind den Einsiedler schon vorher immer unglaublich auf die Nerven gegangen, weil das sind Bauern gewesen, die eben auch Viehzüchter gewesen sind. Und Einsiedeln ist damals eine von den wichtigsten Zuchtanstalten gewesen für Vieh und auch Ross. Also unglaublich weltberühmt damals. Extrem fortschrittlich. Die haben alles gewusst, wie man eben Kühe wirklich zu grossen Leistungen anbringt. Und deshalb haben natürlich die Schweizer Bauern immer gern bei dem Kloster Einsiedeln sich bedient. Es gibt eine irrsinnige Chronik, die müsst ihr mal lesen, über einen Überfall. Also der Überfall von der Schweizer auf das Kloster Einsiedeln, was dich natürlich sicher total, kümmert, weil es ist wirklich wahnsinnig. Dort, die Schweizer treten dort natürlich das erste Mal in der Weltgeschichte auf als die Barbaren, die Kannibalen, die Taliban vom Mittelalter, brutalste, auch absolut antireligiöse Kämpfer. Also sie sind nachher ins Kloster gegangen, haben die Mönche aus ihren Zellen getrieben, zum Teil massakriert, das ganze Eigentum zerstört. Aber eben noch ganz wichtig, das ist wahnsinnig, wie das beschrieben wird in dieser Chronik, ich weiß nicht, ob du sie auch gelesen hast, die haben nachher wirklich den Altar, oder, sind in die Kirche gegangen, haben den Altar geschändet, haben das Zeug kaputt gemacht, haben sogar Wasser gelassen und geschissen. Haben geschissen in die Klosterkirche. Das haben die Schweizer gemacht. Das hat der Ruf von uns Schweizer nachhaltig begründet. Also das sind dann die Schweizer gewesen. Weiss nicht, du jetzt als Nachfahren von diesen Barbaren, was geht dir durch den Kopf?
Ich bin natürlich Ausserschweizer, oder? Also vom Zürichsee und so. Wir sind natürlich auch vom Kloster unterdrückt gewesen, oder? Also, aber wir haben das dann ein bisschen anders gemacht. Wir haben uns immer, wenn das Kloster zu nahe gekommen ist, haben wir uns ein bisschen nach Zürich orientiert. Und wir sind Fischer gewesen. Aber richtig ist natürlich schon, du hast gesagt, das Kloster sind Grossgrundbesitzer gewesen, natürlich. Und zwar nur von der fettesten Alpweide. Und es ist vor allem um Alpweide gegangen, hinter der Miete. Und das Kloster hat sich auf den Standpunkt gestellt, alles, was auf ihrer Seite ist von der Miete, gehört rein. Wenn man dort hinten läuft, oder, ist auch, hat es noch ein Frauenkloster dort hinten, das sehr eng mit dem grossen Benediktinerkloster verwandelt ist, in Alptal und so weiter. Das ist relativ flach, das ist relativ eine schöne Alp. Die Schweizer haben dort ihr Vieh weiden, und das ist richtig gesagt. Also, Vieh war eigentlich die Volkswirtschaft von der Schweiz. Oder es hat nichts anderes gehabt. Es hat noch nicht einen grossen Handel gegeben über den Gotthard auf Italien. Und es ist wirklich, natürlich, das ist Provinz gewesen. Das ist überhaupt nicht das Zentrum gewesen, weder von der Schweiz noch von Europa irgendwie. Es ist wirklich ein Landwirtschaftsland gewesen. Darum ist das auch wichtig gewesen. Und es ist wirklich auch um Einkommen gegangen. Wer eine gute Alpen gehabt hat, der hat viel Käse gehabt, der hat auch viel Fleisch gehabt, der hat seine Kalber durchgebracht im nächsten Winter, oder? Und es ist nicht ganz Zufall, dass der Marchenstieg vor allem eben dann im Herbst 1314 besonders heftig war und besonders grob geworden ist. Und dann die Retorsionsmaßnahme war ja, was Killen immer macht, weil sie hat keine Waffen, oder? Was macht sie? Sie tut den Killenbann aussprechen. Sie tut sozusagen, hat man ganz Schweiz exkommuniziert und man hat gesagt, man darf keinen Gottesdienst mehr auf der Erde machen. Und das ist eine lustige Begebenheit, wenn wir mal in den Dorfkillen in der Schweiz sind. Der hintere Teil ist 2 Meter abgesenkt und ich weiss nicht, ob es stimmt, aber man hat mir das einmal gesagt, dass man hat das bewusst dann gemacht, 2 Meter unter die Erde, weil dann hätte man gleich noch einen Gottesdienst feiern, weil es ja, nicht mehr auf der Erde ich. War. Also es sind noch nicht mehr im Introvato. Aber es ist wirklich, man sieht das, wenn man reingeht und die in der Schweiz noch in Gottesdienst gehen, die sind das wirklich, das ist ganz, ganz eine wichtige Geschichte. Und es ist natürlich, das ist wirklich eine Strafe gewesen, wenn man nicht mehr Gottesdienst feiern darf. Und das wollten die Schweizer auch weghaben. Und vielleicht noch die geopolitische Lage, muss man vielleicht noch erwähnen. In dieser Zeit gibt es ja wie 2 Könige, deutsche Könige. Es gibt da die Wittelsbacher aus der luxemburgischen Kurfürstenfraktion und der Habsburger, eben der Friedrich. Die Schweizer orientieren sich natürlich zu dem Wittelsbacher-König, weil der ist weiter weg und er ist ein Feind vom Habsburger. Oder? Also man tut klar die Allianz anders anschauen und man lässt sich auch von dem Wittelsbacher-König lässt man sich alle die alten Freiheitsbriefe und also insbesondere die Reichsunmittelbarkeit, wo alle 3 Urkantone haben, lässt man sich bestätigen. Und das ist natürlich geopolitisch ein Affront gegenüber den Habsburgern, die das an sich nie richtig anerkannt hat. Und darum wird aus dieser Strafaktion in Morgarten dann auch viel mehr. Und ich bin zwar ein Opfer von der Historikergeneration von den 80er und 90er Jahren, aber das lasse ich mir nicht nehmen, dass natürlich Morgarten, die Wirkung von Morgarten, viel grösser ist als nur das Verhindern von einer Strafaktion.
Vielleicht 2 Sachen. Das eine, die Geopolitik, die du erwähnt hast, würde ich auch gerne nachher noch schnell vertiefen, aber zuerst noch schnell zu der Volkswirtschaft. Das ist nämlich wirklich ganz wichtig und etwas, was die Leute einfach nicht wissen. Du hast gesagt, oder, Viehzucht, Viehwirtschaft war das Entscheidende in dieser Gegend. Und das gilt für die ganzen Voralpen in der Schweiz und das ist auch eine wichtige Zeit. 1315 ist die Zeit, wo es wärmer wird. Es wird so ab dem Jahr 1000 wird es wärmer, das Klima. Das führt dazu, dass die Alpen unglaublich interessant werden, zum auch das Vieh aufzutreiben und eben dort nachher auf den Alpen zu lassen. Und die ganze Umstellung von der Viehwirtschaft von diesem Voralpengebiet findet dann statt 13. bis 14. Jahrhundert. Und das ist enorm wichtig wirtschaftshistorisch, weil das führt dazu, dass die Schweiz so wie in der Landwirtschaft zweiteilt wird. Das Flachland bleibt beim Ackerbau und die Voralpen und natürlich auch die Alpen, aber vor allem die Voralpengebiete, also das ist Berner Oberland, das ist die ganze Innerschweiz, das ist Glarus, das ist aber die Graubünden natürlich zu einem Teil. Zellerland, ganz wichtig, alle die Gebiete, die nachher sehr wichtig sind für die Eidgenossenschaft, die Voralpengebiete steigen um auf Viehwirtschaft. Viehwirtschaft ist insofern etwas ganz Interessantes, weil du hast es zwar vorher erwähnt, man hat noch nicht gross exportiert, aber es fängt dann ganz schnell an. Es ist eigentlich die erste grosse Exportindustrie von der Schweiz und es führt dazu, dass zum Beispiel die Schweizer Turner und auch Glarner und so weiter, die exportieren Fleisch und Käse einerseits auf Italien, teilweise auch in süddeutschen Raum oder ins Flachland und das wird sehr, sehr wichtig für die und sie werden auch reich. Turner werden reich. Der Grund, warum der Gotthard können ausgebaut werden, hat damit zu tun, dass sie mit der Viehwirtschaft viel Geld bekommen
haben. Und das ist nur nötig.
Ja, Entschuldigung.
Ja, es ist nur möglich, oder? Weil du natürlich mit Viehwirtschaft pro Hektar viel mehr Kalorien erarbeitest als mit Korn, oder? Wer isst denn schon die ganze Zeit Weizen? Und Hafermilch gibt es noch gar nicht. Veganer auch nicht. Sondern Milch, Rahm, Butter und Fleisch, oder? Das ist eine richtige proteinreiche Nahrung. Erst darum kannst du exportieren, oder?
Ja, erst das. Und das Zweite, was eben noch verreckt ist, wegen Protein, die greifen jetzt ein bisschen vor, warum die Eidgenossen nachher militärisch so stark sind. Die Schweizer werden viel grösser wegen dem. Sie essen Fleisch und sie trinken Milch. Und das klingt jetzt wirklich fast ein bisschen mythologisch, aber es ist so. Die Eidgenossen sind grösser als ihre Gegner, als die Italiener, aber auch als die Deutschen aus dem Flachland. Wir sind ja dort auch Deutsche gewesen. Aber sie sind grösser und kräftiger wegen dem Protein. Und jetzt die Viehwirtschaft hat einen anderen Charakter. 2. Das eine ist, was ich erwähnt, die Leute werden stärker. Sie haben aber auch mehr Zeit zum Blödsinn zu machen. Du hockst auf der Alp und musst eigentlich nur die Kühe hüten und fangst an schwingen, fangst an Stein rühren, fangst an alle die typischen Älplerspiele, die wir heute noch pflegen, fangen dann an, weil es diesen jungen Männern natürlich und langweilig ist. Und junge Männer machen immer seich, wenn es langweilig ist. Und sie fangen an mit diesen Wettkämpfen. Das macht sie militärisch hurenstark. Die Schweizer ganz speziell. Schweizer gelten als die stärksten Krieger unter den Eidgenossen. Und das passiert dann im Bormorgarten, das erleben dann die Habsburger zum ersten Mal. Und der zweite Aspekt, der wichtig ist, die Viehwirtschaft führt auch dazu, dass man immer genau, was die Schweizer dann machen, anfängt, Vieh auch klauen. Das machen die Viehzüchter auf der ganzen Welt. Da könnt ihr in Afrika schauen, in Asien. Viehzüchter sind aggressiver als Ackerbauern. Die Viehzüchter, die gehen sich gegenseitig aus Vieh klauen und das hat dann zu dem Markenstreit geführt. Jetzt, wir sind aber jetzt schon bei der Geopolitik angelangt. Ich habe es vorher gesagt, Klassenkonflikt. Die Habsburger sind Vertreter, sind Schutzherren von Einsiedlern, müssen die Strafaktion machen und kommen als Ritter her, also auf den Moorgarten und kommen total auf die Schnitze. Und das ist das welthistorische Ereignis, das wichtig ist. Dominik, fahr fort.
Ja, aber was nachher passiert, ist, dass die eigentlich die Talschaften näher zusammenrutschen, oder? Das finde ich das Interessante. Die Wirkungsgeschichte von Moorgarten ist interessant. Es kommt kurz darauf ab, schreibt man den Moorgarten-Brief, also eine Art weiterer Freiheitsbrief, einen, den man eigentlich lang besser kennt, als der von 1291. Wo interessanterweise zum ersten Mal auf Mittelhochdeutsch abgefasst ist, wo inhaltlich jetzt nicht wahnsinnig anders ist als 1291, aber insbesondere, ich habe dort auch den Text noch mal gelesen vorher, das Interessante ist, dass man sich halt dort, ich glaube, zum ersten Mal auf die Art und Weise sagt, wir wollen Herren von aussen nur gemeinsam akzeptieren, oder? Mir kommt natürlich dann gerade, das ist die Frage vom Ständemeer, kommt mir in Sinn, oder? Sogar noch extremer, also alle drei Talschaften müssen zustimmen, oder? Bevor man irgendwie einen Herr aus dem akzeptiert von aussen. Aber wir haben es am 4. Juli haben wir es ja besprochen, wegen den USA, oder? Man schreibt das bei sich. Man schreibt keinen Brief den Habsburger oder auch einem Wittelsbacher deutschen König und sagt, wir sind jetzt unabhängig, sondern wir sind einfach miteinander, macht man ab. Wir akzeptieren dann übrigens keinen Herr. Das ist, glaube ich, die geopolitische Lage. Die Habsburger akzeptieren das nicht. Sie akzeptieren es noch 200 Jahre lang nicht. Das muss man schon den grossen Bogen sehen. Und ich glaube, du hast es einmal zusammengezählt, dass es irgendwie 48 Auseinandersetzungen gibt in diesen 200 Jahren. Letztlich, dass die Frage nie ganz geklärt wird bis zu der Erbeinigung 1511.
Genau, und was wichtig ist, ich glaube 45, ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, 45 militärische Auseinandersetzungen zwischen den Eidgenossen und den Habsburger zwischen 1315 und 1511. Und von diesen 45 haben die Habsburger, wenn sie richtig im Kopf haben, etwa zwei gewonnen. Der Rest haben immer die Eidgenossen gewonnen. Die Eidgenossen waren militärische Grossmacht in dieser Zeit. Das müsst ihr euch merken. Und nur deswegen sind wir übrigens unabhängig. Für alle die Leute, die heute sich schwer tun mit der Schweizer Armee und das Gefühl haben, wir müssen aufrüsten. Ich sage euch, die Schweiz wäre nie entstanden, wenn nicht die Eidgenossen militärisch so überlegen gewesen. Und da gibt es viel, viel Gründe. Einen haben wir jetzt schon vorher genannt mit dem Protein. Das andere ist Viehzucht, wo eben auch dazu geführt hat, dass die aggressiv sind, also die ganze Zeit gegenseitig sich überfallen haben. Das ist gut. Das ist militärisches Training natürlich. Aber was ganz wichtig ist, einfach, dass die Leute ein bisschen nicht checken, nicht meinen, wir tun hier jetzt auf Proto-Nationalismus machen. Das ist nicht ein nationales Projekt gewesen von diesen drei innerschweizer Kantonen, sondern es ist wirklich darum gegangen, und deshalb eigentlich eher ein Klassenkonflikt, die Bauern und Handwerker in dieser Gegend, vor allem Bauern und auch die eingesessenen Adligen, aber das waren nicht viele gewesen, und das war tiefer, die niedrigen Adel gewesen, die haben nicht wollen, dass die Fürsten ihnen reinreden. Die haben nicht wollen, dass zum Beispiel die Habsburger, wo ja auch ein Schweizer Geschlecht war, auf der Habsburg oben gehockt ist, dass die sich einmischen oder besser gesagt die Territorien mit Recht an sich nehmen. Das war eigentlich der Konflikt. Und welthistorisch war es deswegen, weil 1315 das erste Mal ein Bauernheer, ein Ritterheer besiegt hat. Die Ritter sind eigentlich die Panzertruppen vom hohen Mittelalter. Das ist wirklich, was man heute von Drohnen redet oder von Atombomben, das sind damals die Ritter gewesen. Die Ritter sind fast unschlagbar gewesen. Und erst mit den Schweizern, das ist wirklich wahnsinnig, mit den Eidgenossen, später, ein bisschen später mit den Engländern und zum Teil auch Schotten, sind die Ritter her überhaupt wieder geschlagen worden von Infanteristen. Oder? Die Eidgenossen waren wirklich nur Fusstruppen gewesen. Die haben keine Ross gehabt, praktisch keine Ross gehabt. Und das ist wichtig gewesen. Die Bauern haben den Adel besiegt. Das war eine Sensation gewesen, die in ganz Europa beachtet worden ist.
Jetzt hat man merken, oder in Morgarten ist Topografie, ist diesen Bauern zu Hilfe gekommen und Baumstämme und Steine und so weiter. Darum hat man das noch nicht so genau gewusst dann. Oder? Ich meine, die richtige Sieg, der viel wichtigere Sieg vielleicht noch, ist ja dann Sempach gewesen. Weil in Sempach ist zum ersten Mal wirklich ein ganz anderes Gelände. Ich habe mal in Sursee gewohnt. Ich kenne dort das Schlachtgelände wirklich gut. Das sollte man auch mal anschauen. Hat auch eine schöne Kapelle. Und dort weiss man genauer, wo es wirklich war, oberhalb Sempach. Und dort ist wirklich eine mehr oder weniger offene Feldschlacht. Es ist schon ein bisschen, es hat auch ein bisschen Abhang, aber es ist nicht so ein Überfallartig. Oder? Und dort ist dann wirklich die Hellebarde zum Einsatz gekommen. Also die unglaublich brutale Waffe, wo du eben einen Ritter, wenn er hoch zu Ross ist, kannst ihn abschränzen. Und wenn er am Boden liegt, ist er mit dem Käfer auf dem Rücken. Ich weiss gar nicht, was machen. Dann musst du nur noch den Hals aufschlitzen, irgendein Loch finden und dann vorne mit dem Dorn rein, zweimal umdrüllen und dann ist gut.
Oder das war im Fall wie ein Büchsenöffner. Oder?
Mit dem Sporn, oder?
Die Hellebarde war ein Büchsenöffner. Du hast nachher so draufgehauen und hast so können den Brustpanzer vom Ritter aufbrechen. Ja. Und dann hast du ihn gestochen.
Genau. Was ich noch finde, oder auch weil ich so ein bisschen, auch jetzt im Hinblick auf den 1. August ein bisschen Sachen gelesen habe und dann auch etwas wird schreiben auf nebelspalter.ch. Ich denke, es ist halt auch noch, weißt, es geht auch noch darum, die Talschaften haben sich ja selber organisiert. In diesen Briefen, sei es im Bundesbrief 1291 oder 1315, Morgartenbrief, ist ganz ein grosser Teil auch richtig eine Art wie ein Strafrecht, Rechtsvorschrift. Also, die haben sich selber organisiert, sich selber Recht gegeben. Es war auch eine kulturelle Ordnung, wie man miteinander umgeht, die nicht der Staat festgehalten hat. Und letztlich hat man schon auch wollen, die der Friedrich Hayek hat dem Law gesagt, oder eine gewachsene Ordnung, hat man wollen bewahren vor Top-Down-Einflüssen von irgendwelchen Fürsten, die weit weg sind und eigentlich gar nichts zu sagen haben. Das ist also eben schon, es ist am Schluss sehr auch eine liberale Ordnung, wo die Menschen sich selber geben, eine Selbstorganisation, die muss gerettet werden von Top-Down-Einflüssen von irgendwelchen dahergelaufenen Fürsten, die Gottesgnadentum sagen, das sei jetzt mehr wert als die Organisation von diesen Bauern. Und die Bauern haben gesagt, nein, wir organisieren uns selber. Und das ist eben auch noch ein Gedanke, den ich gerade jetzt auch in der heutigen Zeit, wo man uns ja auch sagt, geopolitisch ist jetzt alles so furchtbar schlimm geworden. Die Schweiz, wir können uns nicht mehr selber organisieren, wir können das nicht mehr selber machen. Wir müssen jetzt EU-Recht übernehmen und wir müssen EU-Sicherheitspolitik übernehmen, wir müssen EU alles übernehmen. Nein, unser Land gibt es nur, weil wir eine Ordnung haben, die wir von unten auf uns selber geben. Und auch, es ist einerseits die staatliche Ordnung, aber es ist auch eine kulturelle Ordnung, die eben auch bedroht ist, insbesondere weil wir nicht mehr davon reden in der Schule, weil wir die Eliten nicht mehr Lust haben drauf, weil die Medien nicht mehr darüber schreiben und auch weil wir eine höhere Zuwanderung haben von Leuten, die Ordnung, die gewachsene, über Jahrhunderte gewachsene Ordnung nicht kennen.
Und eben Selbstregierung, das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Oder? 1315 ist eigentlich die erste Schlacht, wo die drei Orte ihre Selbstregierung auf eine Art verteidigen. Es geht ja um das. Also, du hast es angesprochen, die Reichsunmittelbarkeit. 1231 erhaltet Uri als erster Kanton, diese Reichsunmittelbarkeit, nachher ist Schweiz ist irgendwie 1269, glaube ich, irgend so etwas. Und nachher 1309 ist Unterwalden. Und das ist ganz wichtig, 1231 heisst Reichsunmittelbar, heisst damals, das ist ganz ein wichtiger Begriff, und da sind die Schweizer nicht die Einzigen gewesen, dass du direkt dem Kaiser unterstellt bist. Und dass eben nicht irgendwie ein Kloster oder ein Bischof oder eben ein Fürst, wie zum Beispiel Grafen von Habsburg, zwischengeschaltet sind zwischen dem Kaiser und dir, sondern du bist eigentlich direkt dem Kaiser unterstellt. Und dann haben die Bauern, zum Beispiel im Urnerland, müssen überlegen, wie können wir uns jetzt organisieren? Und haben selber sich organisiert, oder? Und das ist die Landsgemeinde. 1231 hat Uri schon eine Landsgemeinde. Und 1269 kommt in Schweiz die Landsgemeinde. Und dann kommt sie in Unterwalden. Und Morgarten, dort tun die Schweizer, das sind schon Landsgemeinde organisiert. Dann sie nachher beschliessen, wir tun jetzt die Habsburger vertreiben, wir halten die auf. Und es hat eine enorme Langzeitwirkung gehabt, wo, du hast völlig richtig gesagt, das klingt jetzt absurd, aber es ist so. Die Schweiz ist bis jetzt prägt von dem, dass wir uns selber organisieren, dass wir uns selber regieren. Sehr, sehr viele Demokratien sind in der Zwischenzeit auch entstanden, aber die haben die Mentalität, die Kultur nie ganz begriffen. Schauen auf Frankreich, schauen auf Deutschland. Sie wählen zwar und so weiter, aber eigentlich warten sie immer noch auf den Kaiser. Wir warten nie auf den Kaiser, auch wenn es Ursula von der Leyen die Erste ist. Das machen wir nicht. So gut, das war Bern einfach spezial über Morgarten. Wenn ihr das Gefühl habt, das ist jetzt alles ein bisschen übertrieben, ich sage euch, das ist alles richtig. Das ist alles richtig. Und wenn ihr nicht einverstanden seid, dann uns schreiben. Dann können wir anfangen zu diskutieren, weil es gibt nichts Schöneres und Besseres, als über Schweizer Geschichte zu diskutieren. Du hast selber erwähnt, Dominik, wir haben viel zu wenig gemacht heute, weil die Eliten sind dieses Landes satt. Sie wollen das nicht mehr. Sie finden es blöd.
Sie leiden an dieser Selbstregierung. Oder?
Genau. Sie haben es nicht gern. Sie sind die neuen Habsburger. Wie hat der geheißen? Beim Wilhelm Tell, beim Schiller, ist doch ganz genial. Der Typ, der zuerst das Gefühl hat, er müsse auch dem Kaiser dienen, den Habsburger dienen. Weiss ich nicht mehr, wie er heisst. Ich lasse das nachliefern. Dann. Und genau. Der hat es dann aus auch eingesehen. Das war der Simon Michel vom Mittelalter.
Ich habe den Solothurner, oder? Weißt du, tut mir leid.
Genau. Also, das war Bern einfach an dem 15. Juli 2026 über Morgarten. Dominik Feusi und Markus Somm auf nebelspalter.ch. Und wie immer, tönt euch nicht entschuldigen, wenn ihr Eidgenossen sind und das auch bleiben. In dem Sinn, macht's gut, bis morgen, gleiche Zeit, gleicher Kanal.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch